Hallo und herzlich willkommen zu Zins und Zaster, dem OnVista Podcast rund ums Thema Zinsen und Anleihen. Mein Name ist Georg Buschmann und ich leite die Redaktion bei OnVista. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das viele wahrscheinlich erst einmal abschreckt: Nachranganleihen. Ja, bei solchen Bonds stehst du im Fall einer Insolvenz des Emittenten ganz hinten an, trägst also ein größeres Risiko als bei normalen Anleihen. Im Gegenzug kannst du aber auch mit einer besseren Rendite rechnen. Aktuell sogar mit einer deutlich besseren. Wir erklären deswegen in dieser Episode, wie Nachranganleihen funktionieren, was sie im Moment attraktiv macht und wie du dir die Anlageklasse ins Depot holen kannst. Und dafür habe ich mir heute wieder einen Gast eingeladen. Er kümmert sich beim Schweizer Vermögensverwalter Bandleon ums Portfoliomanagement im Bereich Unternehmensanleihen. Herzlich willkommen, Michael Hess.
Ja, schönen guten Tag. Freue mich, heute bei Ihnen sein zu dürfen.
Ja, Herr Hess, wir wollen heute über ein Thema sprechen, das vielen wahrscheinlich noch ganz neu ist, nämlich Nachranganleihen oder Corporate Hybrids, wie die bei Ihnen heißen. Vielleicht können Sie einmal erklären, was hat es damit eigentlich auf sich?
Ja, sehr gerne. Also Nachranganleihen bilden, kurz gesagt, das Mittelfeld der Kapitalstruktur. Das bedeutet also, sie sind zwischen den Senior-Anleihen, die in der Insolvenzrangordnung eines Unternehmens, wenn es denn zu einem Ausfall kommen sollte, als erstes bedient werden, darunter gestellt. Aber noch über dem Eigenkapital, also den Aktien eines Unternehmens.
Vielleicht einmal grundsätzlich, um das zu verstehen. Als Anleiheinvestor bin ich ja, wenn ein Unternehmen in die Insolvenz geht, gegenüber einem Aktionär bevorzugt, weil ich erstmal aus der Insolvenzmasse bedient werde. Also wenn jetzt ein Unternehmen pleite geht, dann wird ja alles veräußert, was man zu Geld machen kann. Und da werden die Verbindlichkeiten bedient, zu denen dann eben auch Anleihen gehören. Und die Aktionäre stehen ganz hinten. Und als jemand, der eine Nachranganleihe hat, bin ich sozusagen dazwischen, richtig?
Das ist korrekt. Also da gilt ganz einfach das Wasserfallprinzip. Zuallererst werden die Senior-Gläubiger, wie auch der Name Senior bereits erkennen lässt, die werden zuallererst bedient. Wenn etwas übrig bleiben sollte, dann geht das an die Nachranganleihengläubiger. Und ganz zum Schluss, also das ist sehr unwahrscheinlich, würden die Aktionäre bedient werden.
Das klingt ja jetzt zunächst mal so, ich bekomme sozusagen, ich gehe ein höheres Risiko ein auf der einen Seite, aber ich bekomme auf der anderen Seite natürlich auch was dafür, wie das am Kapitalmarkt ja so üblich ist. Wie hoch sind denn so die Risikoaufschläge, die ich bekomme, wenn ich eine Nachranganleihe kaufe gegenüber einer ganz normalen Anleihe?
Die liegen aktuell bei topsoliden Investment-Grade-Unternehmen im Durchschnitt bei circa 1,5%.
Das bedeutet, wenn ich jetzt mit einem Bond von Industrieunternehmen XYZ 3% für eine normale Anleihe bekomme, dann würde ich über eine Nachranganleihe 4,5% erhalten, richtig?
Ganz genau.
Ist es denn historisch gesehen im Moment ein relativ hohes Niveau, das ich da als Aufschlag bekomme, oder wo sind wir da im Moment?
Wir liegen hier im Moment ungefähr im Durchschnitt der Historie. Im letzten Jahr haben wir uns noch deutlich darüber befunden, da wir in 2022 ja einen stärkeren Abverkauf hatten, aber nähern uns hier jetzt wieder den ordentlichen Levels an.
Und bei Nachranganleihen gibt es ja einmal die Corporate Hybrids, also Unternehmensanleihen, die verschiedene, wo es einmal die normalen Ausprägungen gibt und dann die Nachranganleihen. Und es gibt auch Finanzinstitute, bei Banken ist das ja ganz, ganz gängig, dass man ganz verschiedene Anleihestrukturen hat. Was ist der Unterschied zwischen Finanzinstituten und Unternehmensanleihen? Wieso wird das nochmal unterschieden bei Nachrangbonds?
Also hier gibt es zwei Blickwinkel. Einerseits ist die Kapitalstruktur bei den Finanzanleihen oder Finanzunternehmen deutlich komplexer. Hier gibt es in der Regel mehrere Arten von Senior-Anleihen sowie auch von Nachranganleihen. Im Nachrangbereich namentlich die Tier-2-Anleihen sowie die A-Tier-1-Anleihen.
Okay, also es ist einfach eine Frage, wie granular unterscheidet man bei den Finanzinstituten gegenüber Unternehmensanleihen? Bei Unternehmensanleihen gibt es einfach nur erstrangig und nachrangig und das war's, richtig? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, in der Regel ist das genau so. Also bei einem Nichtfinanzunternehmen haben Sie normalerweise eine Senior-Anleihe, eine Nachranganleihe und das Eigenkapital, während Sie bei den Finanzinstituten normalerweise eine Senior Preferred sowie eine Senior Non-Preferred Anleihe haben, die darunter liegt in der Rangordnung, sowie im Nachrangbereich dann eine Tier 2 Anleihe sowie eine AT1 Anleihe.
Sie haben eben gesagt, es gibt im Moment 1,5 Prozentpunkte Renditeaufschlag für Nachranganleihen bei soliden Schuldnern im Unternehmensanleihenbereich. Wieso, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das ja einfach so der historische Durchschnitt. Was spricht denn trotzdem, gerade jetzt, vielleicht dafür, sich die Anlageklasse mal genauer anzuschauen?
Die Sicherheit ist deutlich angestiegen, denn Nachranganleihen von Nichtfinanzinstituten haben sich erst so wirklich nach der Standardisierung der Anleihebedingungen in 2012 entwickelt. Mittlerweile ist es
Das
ein.
müssen Sie vielleicht kurz einfach erklären. Was wurde da standardisiert?
Die Vertragsbedingungen, also abgesehen von der Nachrangigkeit, sind Nachranganleihen normalerweise auch mit besonderen Ausstattungsmerkmalen geprägt. Also beispielsweise kann der Coupon im Falle eines Liquiditätsengpasses aufgeschoben werden, bei den Nichtfinanzunternehmen nur aufgeschoben, bei den Finanzunternehmen sogar aufgehoben. Aber diese müssen dann zu einem späteren Zeitpunkt zurückgezahlt werden. Und da haben wir beispielsweise in der Vergangenheit bei den Nichtfinanzunternehmen, die ein auf Schuldnerebene ein Investment Grade Rating besitzen, noch nie diesen Fall gehabt. Und wir hatten ja schon einige Krisen in der Vergangenheit. Also die Investoren haben gemerkt, wie wenig unsicher dieses Instrument eigentlich ist.
Also sprich, wenn ich in eine Nachranganleihe investiert habe im Investment-Grade-Bereich, wo es die Möglichkeit für den Emittenten gibt, den Coupon zu verändern, im Falle eines Liquiditätsengpasses, ist das noch nie passiert.
Ganz genau, das ist noch nie passiert, weil die Hürde für das Unternehmen einfach sehr hoch liegt. Wenn Sie würden sich ja einen Liquiditätsengpass eingestehen, das bedeutet, auch die Kosten der Senior-Finanzierung würden höchstwahrscheinlich durch die Decke steigen. Und ebenfalls dürfen in solch einem Fall die Aktionäre nicht mehr bedient werden. Das heißt, das Unternehmen dürfte keine Dividenden mehr auszahlen, was auch sicherlich negativ von den Aktionären aufgenommen werden würde.
Kann man sagen, dass die Sicherheit von Nachranganleihen mit der von erstrangigen Anleihen in diesem Bereich vergleichbar ist?
Vergleichbar nicht, aber es geht in die Richtung. Also das Risiko ist minimal höher und dafür werden sie deutlich überkompensiert, unserer Meinung nach, und wie es die Historie auch gezeigt hat.
Gut, vielleicht einmal an dieser Stelle unser üblicher Disclaimer. Wir machen hier natürlich Information und Unterhaltung, aber keine Anlageberatung. Also weder Herr Hess noch ich noch Onvista können dafür Haftung übernehmen, wenn ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft. Jetzt ist ja das eine deutlich kompliziertere Anlageklasse, die nachrangigen Anleihen nochmal als normale Anleihen, weil man sich auch nochmal mit den Details befassen muss. Kann ich da als Privater überhaupt direkt dabei sein?
Ja, das können Sie. Allerdings empfehlen wir selbstverständlich aufgrund der Komplexität, dass Sie das über einen Fonds erledigen, sodass Sie schlussendlich jemanden haben, der sich mit den Vertragsbedingungen auseinandersetzt und schlussendlich genau weiß, in was er investiert und das Risiko abschätzen kann, sowie das Risiko in Relation zu dem Mehrertrag, den man dann erhält, zu beurteilen.
Genau, das müssen Sie natürlich als jemand, der das professionell macht, als Fondsmanager oder als Portfolio-Manager auch natürlich sagen. Ich habe ja die Möglichkeit, als Privatanleger das einmal über einen ETF abzubilden oder über aktive Fonds, so wie Sie einen oder wie Bankleon einen hat. Was machen Sie denn anders als ein einfaches Index-Investment in die Anlageklasse?
Ja, das Relevanteste als Gläubiger ist sicherlich die Zinszahlungsfähigkeit des Unternehmens, also dass es eben nicht zu diesen Liquiditätsengpässen kommen kann, sowie die Schuldentragfähigkeit des Unternehmens, sodass es auch nicht zu einem Ausfall kommen kann. Und wenn man das ausschließt, dann werden sie durch die Nachranganleihe von diesen topsoliden Emittenten durch die höhere Verzinsung natürlich auch sehr gut kompensiert.
Was sind so klassische Kennzahlen, auf die man in dem Bereich achtet oder auf die Sie achten?
Zum einen der Verschuldungsgrad sowie auch der Zinsdeckungsgrad.
Der Zinsdeckungsgrad, was ist das?
Das ist das EBITDA im Vergleich zum Interest Expense.
Also sozusagen mein Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen vor den, also und davon abgezogen die
Zinskosten des Unternehmens.
Oder beziehungsweise geteilt durch meine Finanzierungskosten.
Genau.
Okay. Und gibt es irgendwie eine Größenordnung, wo Sie sagen würden, okay, da gibt es eine Daumenregel, wo Sie sagen, das muss ein Unternehmen mindestens mitbringen, um bei Ihnen im Fonds zu landen?
Nicht notwendigerweise, weil das muss dann selbstverständlich wieder ins Verhältnis zur Rendite der jeweiligen Anleihe gesetzt werden. Also ein schwächeres Unternehmen erfordert einfach eine höhere Rendite, sodass man für diese schwächeren Metrics schlussendlich kompensiert wird.
Sie haben eben erzählt, dass sozusagen die Sicherheit in der Anlageklasse als solche angestiegen ist. Gibt es noch irgendwelche jüngeren Entwicklungen, die Sie bemerkenswert finden?
Ja, auch ein anderer Aspekt bei Nachranganleihen ist, dass es einen Kündigungstermin gibt. Und hier haben wir in der Vergangenheit außerhalb des Immobiliensektors bei Aroundtown und Grand City Properties wieder mal gesehen, dass jedes Unternehmen, das ein Investment-Grade-Bonitätsrating hält, von diesem ersten Kündigungstermin Gebrauch macht. Also die Anleihe auch zu diesem Datum zurückgezahlt wurde.
Was passiert, wenn der Emittent die Anleihe nicht kündigt?
Dann setzt sich der Coupon neu zusammen zu dem an diesem Zeitpunkt geltenden Swap-Satz plus der ursprünglichen Risikoprämie. Also im aktuellen Umfeld würden sich hier die Coupons erhöhen. Das heißt, der Investor wird dafür kompensiert. Und zeitgleich würde das Unternehmen von der Ratingagentur Standard & Poor's die Eigenkapitalanrechnung verlieren. Und das ist der Hauptgrund für Unternehmen, weshalb sie diese Nachranganleihen überhaupt erst begeben, um eben diese Eigenkapitalanrechnung zu erhalten.
Bedeutet also, für Sie ist das ein positives Zeichen, dass diese beiden Immobilienunternehmen trotz der schwierigen Lage in der Immobilienwirtschaft, die wir im Moment haben, ihre Nachrangbonds gekündigt und zurückgezahlt haben?
Nein, Entschuldigung, diese beiden Unternehmen waren die Ausnahme. Das waren die einzigen Unternehmen, die das nicht gemacht haben als Investment-Grade-Schulden.
Okay.
Aber über 99% der Unternehmen in der Historie haben die Anleihe zum ersten Kündigungstermin aus dem Markt genommen.
Okay, aber die hatten Sie nicht im Portfolio, oder doch?
Wir hatten nicht die nicht gekündigten Anleihen im Portfolio. Wir haben andere Anleihen des Unternehmens im Portfolio gehabt, weil wir davon ausgegangen sind, dass das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt ein Rückkaufsangebot an die Investoren unterbreiten wird und wir davon profitieren können. Das ist auch gerade im letzten Monat dann geschehen. Also das Unternehmen Aroundtown hat zwei der ausstehenden Anleihen mit einer Prämie zwischen 6 und 10 Prozentpunkten im Vergleich zum Marktpreis zurückgekauft. Und davon haben die Nachranganleihen des kompletten Unternehmens dann profitieren können.
Okay. Vielleicht zum Schluss nochmal, das können Sie jetzt wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ob Sie das perfekt beantworten können, aber wenn ich mich als Investor orientieren möchte bei einem Investment in die Anlageklasse, worauf sollte ich denn achten, wenn ich einen passenden Fonds aussuchen wollen würde oder auch einen passenden ETF?
Das Wichtigste ist sicherlich ein disziplinierter Investmentprozess, der genau auf die bereits angesprochenen Faktoren achtet, dass es solide Schuldner im Portfolio, die auch breit diversifiziert sind, enthalten.
Okay, also sprich, das ist das Wichtigste, dass wenn ich mir überlege, ich möchte vielleicht Ihren Fonds oder den Fonds XYZ kaufen, dann muss ich wirklich schauen ins Portfolio, was ist da drin und für wie solide halte ich das selbst? Gibt es nicht noch andere Dinge, auf die ich achten kann?
Ja, das können Sie auch in der historischen Volatilität sich anschauen, wie beispielsweise sich der Fonds in Krisenphasen dann entwickelt haben. Also Sie müssen das Credit Research selbstverständlich nicht auf eigene Faust durchführen. Dafür bezahlen Sie ja am Ende den Fondsmanager, dass er das für Sie oder sie das für Sie übernimmt. Aber Sie sollten schauen, dass der Fonds auch das widerspiegelt, in das Sie investieren und eben gerade in Krisenphasen den maximalen Drawdown, also den maximalen Wertverlust begrenzt und eine tiefere Volatilität im Vergleich beispielsweise zu einem ETF, der ja über den breiten Markt investiert, ausweist.
Okay. Ja, Herr Hess, dann erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen eingeführt haben in die Anlageklasse Nachrangeanleihen und heute mein Gast waren.
Ja, sehr gerne.
Von mir noch eine Anmerkung bzw. einen Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr tatsächlich darüber nachdenkt, Fonds oder ETFs zu kaufen, ob es Nachranganleihen sind oder nicht, dann könnt ihr unsere Benchmark-Funktion bei onvista.de nutzen und euch die historische Wertentwicklung angucken im Vergleich Fonds XYZ gegen eine Benchmark, die ihr frei wählen könnt. Und den Link zur Funktion habe ich euch in die Shownotes gepackt. Damit sage ich für diese Woche herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet die Folge interessant und hilfreich. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss und bis zur kommenden Woche.